Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Ich weiß natürlich nicht, wie es euch geht, aber ich empfinde irgendwie diesen Morgen, das habe ich eben schon zu Leuten gesagt, merkwürdig unaufgeregt. Also so irgendwie entspannt. Das ist manchmal sonntags morgens vor so einem Gottesdienst ganz anders, aber heute bin ich nicht besonders früh aufgestanden und hatte trotzdem eine Stunde lang Zeit zum Frühstücken und war noch eine Stunde zu früh hier. Und wir haben die Clips oben eingespielt und alles hat funktioniert irgendwie. Ist es so entspannt heute? Und vielleicht könnte man sagen, ja, das Thema heute von uns und unseren Kindern ist es auch so ein Entspannungsthema. So ist dann nett irgendwie über Kinder reden. Und vielleicht auch irgendwie für manche von euch irrelevant, weil ihr gar keine Kinder habt. Aber ihr seid trotzdem mal hier. Ich finde das Thema überhaupt nicht entspannt. Sondern ziemlich brisant. Letzte Woche war ich mit so circa 100 anderen Vertretern von christlichen Kirchen, Verbänden, Werken zu einem Empfang in Berlin in der nordrhein-westfälischen Landesvertretung. Das hört sich jetzt großartig an. Es war einfach so, wir hatten dort ein Treffen über ein Wochenende und ich glaube, die Organisatoren dieses Treffens haben sich einfach dort eingeladen und die haben nicht Nein gesagt. Also jedenfalls durften wir da sein und einen der Räume nutzen sozusagen. Der Vertreter des Staatssekretärs, Michael Mertes, hat uns auch nett begrüßt, aber nur der Vertreter. Es gab ein bisschen was zu trinken, das war angenehm. Es gab hochklassige Musik, aber die hatten wir selber mitgebracht. Und dann, jetzt komme ich zu dem Punkt, dann gab es einen Vortrag von Pfarrer Bernd Siegelkopf oder Co., ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Ihr seht ihn da oben. Ein Vortrag kann man das eigentlich nicht nennen. Das war eine leidenschaftliche Rede. Und es ging dabei um Kinder. Vor ein paar Wochen haben wir hier gesammelt für ein Projekt, das sich Arche nennt und das in Berlin ist und das sich um Deutschlands vergessene Kinder kümmert. So heißt das Buch, das er geschrieben hat. Bernd Siegelkopf ist der Gründer dieses Projektes. Und so saßen wir da in dieser nordrhein-westfälischen Landesvertretung, nagelneues Gebäude, viel Glas, edel, ein Land, in dem Politik gemacht wird, mindestens auch irgendwie ein bisschen mitregiert wird. Und dieser Mann erzählt davon, was es im Jahr 2008 bedeutet, in Deutschland Kind zu sein. Jedenfalls für einen großen Teil der Kinder in unserem Land. Nämlich für die, die am unteren Ende, am untersten Ende der sozialen Leiter stehen. Und er malte uns eine Realität vor Augen, die mir mindestens so nicht bewusst war. Vielleicht wusste ich ein paar Zahlen von Kinderarmut und so. Aber wenn du jemanden vor dir hast, der dir Geschichten erzählt von Kindern, mit denen er arbeitet, die erkennt, ist das was ganz anderes. Er hat von bitterster Kinderarmut erzählt, von sozialer Verwahrlosung, von Hoffnungslosigkeit. Und er sprach davon, dass das Millionen Menschen in Deutschland betrifft. Leider war der Vertreter der Landesregierung dann schon wieder gegangen. Einige der Zuhörer da haben geweint, während er sprach. Er erzählte von seiner Arbeit, wie sie vor 13 Jahren angefangen hatten, in einem Haus, in einem Wohnzimmer, etwas zu tun für Kinder auf der Straße. Und er erzählte davon, dass sie jetzt eine Sozialeinrichtung da haben, wo 500 Kinder täglich vorbeischauen. Und was die Kinder dort bekommen, ist einfach warmes Essen, körperlich ein Ort körperlicher Unversehrtheit, also Sicherheit und schlicht Zuwendung. Und er erzählt von seinem Grundsatz, dass Kinder bei ihm jederzeit ins Büro kommen dürfen. Die Tür ist zwar zu, sie müssen anklopfen, aber sie warten nicht, bis hereingerufen wird und sie dürfen jederzeit reinkommen. Auch wenn gerade das Fernsehen da ist oder Günther Jauch ihn interviewt, was in letzter Zeit nicht selten vorkommt. Er erzählte Geschichten wie von einem Jungen, der 9 Jahre alt ist und als Neunjähriger schon erwachsen sein muss, weil er für seine Familie sorgt. Bringt seine kleine Schwester zum Arzt, weil seine Mutter das nicht tun würde. Und der sich wie ein Erwachsener benimmt. Und davon, dass dieser Junge eines Tages plötzlich nicht mehr in die Arche kommt und die Mutter später sagt, naja, sie wollte ihn nicht mehr. Sie hat ihn in ein Heim gegeben. Und irgendwann bricht er dort aus und taucht in der Arche auf, weil da die einzigen Leute sind, zu denen er irgendwie noch Bezug hat. Und das Jugendamt bringt ihn wieder weg. Und er bricht wieder aus und er taucht wieder da auf. Und jetzt gibt es für ihn das Verbot, die Leute der Arche zu sehen. Er braucht jetzt mal Abstand. Ein Junge, der 9 Jahre ist und schon erwachsen sein soll und der lernen muss, die sich noch um mich kümmerten, darf ich nicht mehr sehen. Er erzählt von Kindern, die mit 12 mehr erlebt haben, als man als Mensch eigentlich ertragen kann. Er erzählte von einem Teenager-Skinhead, der mit seinen rechtsradikalen Freunden immer wieder in die Arche kommt und wie sie natürlich Bedenken haben, aber die Tür auch für diese Kids öffnen und wie der Gewalttätigste unter ihnen ihm eines Tages erklärt, warum er jeden verprügelt, der ihm in die Quere kommt, auch Erwachsene. Er davon erzählt, dass er vor ein paar Jahren mit seinem Freund U-Bahn surfen war, immer wieder haben sie das gemacht und ihm vor seinen Augen der Kopf des Freundes abgerissen wurde durch einen vorbeikommenden Zug und er seitdem seine Wut rausprügelt, wo er kann. Er erzählte von einem Jungen, der an seinem Geburtstag mit einem Brief der Mutter in die Arche kommt und die Mutter hat gesagt, gib das den Mitarbeitern und die sollen das lesen. Und er vermutet natürlich eine Überraschung zu seinem Geburtstag und es ist der Abschiedsbrief der Mutter. Und die Mutter ist danach tatsächlich unauffindbar. Und die große Schwester, die auch noch ein Kind ist, dieses kleinen Jungen, fährt abends im Schlafanzug durch Berlin und sucht. Also lauter solche Geschichten. Der Pfarrer erzählt davon, wie ihn immer wieder Kinder fragen, ob er nicht ihr Vater sein will. Und das Brisante daran erzählt, das ist nicht irgendwie krasse Ausnahme. Das ist in Berlin normal. Und das ist in Deutschland nicht krasse Ausnahme. Und er investiert sein ganzes Leben für Kinder. Und er gibt diesen Kindern eine Stimme. Mittlerweile bemerken ihn und das, was er macht, wird in den Medien bemerkt. Und er ruft unser Land auf quasi, wir müssen dringend etwas tun, sonst steuern wir mit einer Generation, die so aufwachsen muss, zu einem großen Teil ins Chaos mit unserem Land. Er sammelt Spenden und gründet Archen in ganz Deutschland, wo immer Leute das mit ihm tragen wollen. Okay, er ist auch schon ausgezeichnet für sein Engagement. Was mir an diesem Abend aber so krass bewusst war, eigentlich läge in den Kindern unsere Zukunft, die Zukunft unserer Gesellschaft. Die Kinder sind unser Kapital, unser Reichtum. Und wir verhalten uns nicht so, als ob uns das bewusst wäre. Jedenfalls auf gesellschaftlich-politischer Ebene nicht. So, jetzt komme ich zu uns. Ich möchte heute nicht über Kinderarmut reden. Vielleicht lest ihr einfach mal sein Buch. Am Büchertisch werden Sie mich jetzt wieder dafür schlagen, dass ich vorhin nicht gesagt habe, dass ich dieses Buch jetzt heute empfehle. Also wahrscheinlich haben Sie nicht da, ihr könnt es vielleicht da bestellen oder Amazon.de oder was immer. Vielleicht lest ihr mal sein Buch, um ein Bewusstsein dafür zu bekommen. Und jemand hat mir gesagt, ich habe sein Buch nicht gelesen. Vieles von dem, was er an dem Abend erzählt hat, steckt auch, kann man auch in seinem Buch nachlesen. Ich fand es einfach irgendwie wichtig, dass wenn wir heute über Kinder reden, dass wir auch irgendwie ein bisschen im Hinterkopf haben, die politisch-gesellschaftliche Dimension, die das Thema hat. Die das Thema hat, wir und unsere Kinder. Aber heute will ich vor allem von unseren Kindern reden. Also von den Kindern, mit denen wir, die wir hier sitzen, direkt zu tun haben. Unsere Kinder. Und es muss uns bewusst sein, wenn wir über unsere Kinder reden, dann reden wir über Zukunft. Es gibt keine Zeit im Leben eines Menschen, die so prägend ist, die ihn fast beinahe so festlegt auf den Rest seines Lebens, wie die Kindheit. Wenn wir über Kindheit reden, reden wir praktisch über Menschenleben, in die wir investieren. Wenn du gleich zu mir kämst und würdest sagen, Christoph, du bist echt eine Flasche, dann würde mich das wahrscheinlich nicht sonderlich lange beeindrucken und mein Leben verändern. Wenn du das zu einem der Kinder sagst, die hier gleich reinkommen, dann merkt er sich das vielleicht ein Leben lang. Und wenn du dann für das Kind noch jemand bist, dem er vertraut oder der ein paar Jahre Einfluss auf dieses Leben hat, dann gehen Kinder als Erwachsene durchs Leben und glauben, sie wären eine Flasche. Also, unser Umgang mit Kindern hat in hohem Maß damit zu tun, dass wir Verantwortung haben für die nächste Generation. Das ist wie Saat und Ernte. Was wir jetzt säen, das werden wir mal ernten. Oder schlimmer, das werden unsere Kinder mal ernten. Okay, ich weiß, nicht alle von euch haben Kinder, wahrscheinlich die wenigsten, nehme ich an. Das liegt einfach in unserem Altersdurchschnitt, ne? Aber viele von euch werden mal welche haben. Und was ich heute sage, ist nicht so kompliziert, als dass man es sich nicht merken könnte. Bis dahin. Und nebenbei, ich mache euch Mut, Kinder in die Welt zu setzen. Vielleicht nicht gleich jetzt heute Nachmittag, nur weil ich das heute Morgen so... Aber Es gibt ja diesen Gedanken, ich weiß nicht, wie viele Leute ihn heute noch denken, aber vor ein paar Jahren habe ich es immer wieder gehört. Sollte man überhaupt noch in unserer Zeit Kinder in die Welt setzen? Sollte man in diese Welt noch Kinder setzen? Und der Gedanke ist verständlich, aber ich finde ihn irgendwie unehrlich. Ich finde ihn sogar ehrlich gesagt richtig kacke, den Gedanken. Ich bin froh, dass meine Eltern so nicht gedacht haben. Also ich existiere lieber, als dass ich nicht existiere. Auch in dieser Welt. Und ich finde, dieses Leben ist lebenswert und das Geschenk, was Eltern einem Kind machen, das sie zur Welt bringen, ist immer noch das größte Geschenk, das man machen kann, das Geschenk des Lebens. Also auf die Frage, soll man überhaupt noch Kinder in die Welt setzen, würde ich sagen, das ist eine unehrliche Frage. Eigentlich steckt dahinter, will ich mir das verantworten? Diese Verantwortung, diese Kosten, diese Zeit, den Verzicht. Also ich mache euch Mut, tut es, wenn die Lebensumstände, in denen ihr steckt, es rechtfertigen, einem Kind Zukunft zu schenken, wenn ihr einem Kind ein Zuhause geben könnt, in dem es aufwachsen kann. Ein sicheres Zuhause. Sonst würde ich auch sagen, es ist nicht geschickt, das zu tun. Einem Menschen Leben zu ermöglichen und seiner Persönlichkeit zu helfen, sich zu entfalten, ist eigentlich etwas vom Schönsten, was es gibt auf der Welt. Ich glaube, es ist ein Stückchen Lebenssinn, wenn man das erleben kann. So. Wenn du Kinder bekommen kannst und nicht wenige leiden daran, dass sie es nicht können, dann hab Mut, Kinder zu haben. So, und an alle anderen, auch in eurem Leben gibt es Kinder. Man muss Kinder nicht selber zeugen, um ein Mensch sein zu können, der erkennt, dass Kinder Erwachsene brauchen. Und dass wir eine Verantwortung haben, für Kinder da zu sein. Deswegen hoffe ich, dass das Thema heute nicht nur ein paar Eltern angeht, die hier rumsitzen, sondern zukünftige Eltern und andere, die mit Kindern zu tun haben oder in Zukunft mit Kindern zu tun haben könnten. So, es geht ja immer noch um die Sprüche und um ein paar Hilfen zu diesem Thema aus den Sprüchen, wir und unsere Kinder. Das ganze Buch der Sprüche ist eigentlich so ein bisschen aufgebaut wie eine Rede von einem Vater an Kinder, mindestens von einem Älteren an Jüngere. Eines Lehrers an Schüler, könnte man sagen. Ich lese mal Sprüche 4, 1 bis 9. Ihr jungen Leute, und den Auszug wird gleich da oben erscheinen, aber nicht der ganze Text. Ihr jungen Leute, hört auf das, was ich wie ein Vater zu euch sage. Achtet darauf, damit ihr verständig werdet. Es ist etwas Gutes, was ich euch beibringen will. Deshalb schiebt es nicht von euch weg. Als ich noch ein kleiner Junge war, zärtlich geliebt von meiner Mutter wie ein einziges Kind, da hat mein Vater mich schon unterwiesen. Er sagte zu mir, präge dir meine Worte ein, vergiss sie nicht. Wenn du tust, was ich dir sage, wirst du leben. Erwirb Weisheit und Einsicht. Vergiss meine Worte nicht, sondern richte dich nach ihnen. Trenne dich nie von der Weisheit. Sie wird dich beschützen. Liebe sie, dann lebst du in Sicherheit. Weisheit ist das Allerwichtigste. Darum gib notfalls alles hin, um sie zu erwerben. Halte sie in Ehren, dann wird sie dich zu Ehren bringen. Wende ihr deine Liebe zu und sie wird dir Ansehen verschaffen. Sie wird ein Schmuck für dich sein, genauso wie ein prächtiger Kranz auf deinem Kopf. Okay, also auf den Kranz auf dem Kopf verzichten wir seit Caesars Zeiten. Aber man spürt hier, die Sprüche sind im Grunde ein Erziehungsbuch. Nicht ein Buch über Erziehung, aber ein Buch, das erziehen will. Wo jemand etwas reinlegen will in das Leben jüngerer Leute. Sie wollen irgendwas in unser Leben reinsäen, damit etwas Gutes aufgeht und Leben gelingt. So. Und genau diese Rolle müssten wir als Erwachsene gegenüber Kindern einnehmen. Und ich habe drei Dinge, die ich sagen will, wie wir diese Rolle ausfüllen können. Drei ganz einfache Dinge, die ich sagen will über, ja, letztlich über Erziehung, aber dieses Wort, das grenzen wir immer so ein, auf Eltern, Kinder, über Umgang mit Kindern. Die wichtigsten drei sind das, denke ich. Und ich verknüpfe das jeweils mit einem kleinen Videoausschnitt, drei kleine Videoausschnitte, aus einem Film, den man eigentlich zeigen muss, wenn es um dieses Thema geht. Wir hatten den Film auch schon mal hier, Die Kinder des Monsieur Mathieu. Und für die, die den Film nicht kennen, es ist ein Film, in dem ein Lehrer kommt in ein Internat, ein ziemlich bitteres Internat, so Mitte letzten Jahrhunderts, ein grausam strenger, grausam nicht, aber ein sehr strenger Direktor, der eigentlich mit Kindern nicht viel am Hut hat. Und Monsieur Mathieu wird jetzt Aufseher in diesem Internat und jetzt kommt seine erste Begegnung mit den Kindern. Thank you. Meine Herren?
Im Unterricht wird nicht geraucht. Das gilt für jedermann, selbst für Sie, Monsieur.
Gut an. Mein Kompliment, Mathieu. Setzen. Sie schon wieder. Natürlich. Natürlich. Wer sonst? Was hat er gemacht?
Er hat nichts gemacht, Herr Direktor.
Was heißt hier nichts? Sie wollten ihn doch gerade reglementieren.
Nein, ich wollte ihm da vorne an der Tafel ein paar Fragen stellen. Ich hatte nur um Ruhe gebeten, als Sie kamen, Monsieur.
Was offensichtlich bitter nötig war. Ich will nicht nochmal kommen müssen.
Der erste Punkt, mit dem wir Kinder beschenken können müssen, ist ein gesunder Selbstwert. Unsere Kinder werden als völlig andere Menschen durchs Leben gehen, wenn wir ihnen heute, wo sie Kinder sind, zeigen, dass sie wertvoll sind. Und in dieser Szene kam ein bisschen schon raus, dass Monsieur Mathieu genau darin eine Stärke hat. Er zeigt uns, was wir tun müssen, wenn wir Kindern Selbstwert geben wollen. Und zwar, wir müssen uns mit ihnen verbünden. Wir müssen uns mit ihnen verbünden. Monsieur Mathieu ist durch den ganzen Film parteiisch. Er ist immer für die Kinder. Er belügt den Rektor, wenn es sein muss. Als der Rektor einen kleinen Jungen abfragt und der kleine Junge die Antworten nicht weiß, macht er hinter seinem Rücken Zeichen und versucht ihm zu zeigen, was er tut, was die Antwort ist. Er mildert Strafen ab, die der Rektor verhängt. Und er vergibt immer und immer wieder, weil die Kinder es ihm nicht ganz leicht machen. Man könnte hier den Eindruck haben, er wäre so ein weicher Inkonsequenter, der voll unter die Räder kommt. Da, das ist er nicht. Auch er erzieht sie, aber er tut es durch den ganzen Film als der Verbündete der Kinder. Man kann auch sagen, er liebt diese Jungs. So. Unsere Kinder brauchen nicht so sehr wie unsere Liebe. Ich will es nur heute mal anders sagen, weil das haben wir schon gesagt. Ich will heute sagen, sie brauchen nicht so sehr, als dass wir uns mit ihnen verbünden. Auf ihrer Seite stehen. Wir sind parteiisch, wir sind für sie und sie brauchen das. Und wir sind das immer und ohne Bedingung. Komischerweise ist der Mensch ja ein Wesen, das im Gegensatz zu anderen Kreaturen irgendwie unverhältnismäßig viel Zuwendung braucht, um sich normal zu entwickeln. Scheint mir so. Menschen muss man scheinbar geradezu mit Liebe überschütten. Mein Freund hat mir mal gesagt, zum Thema Selbstwert, sagst du deinen Töchtern täglich, ich habe zwei Töchter, die das nicht wissen, sagst du deinen Töchtern täglich, dass sie wunderschön sind, Ausnahmeschönheiten? Er hat auch zwei Töchter. Ich sage, puh, machst du das bei deinen? Ja, sagt er, mache ich jeden Tag. Ich mache das nicht bisher. Aber ich dachte dann, seine sind keineswegs hübscher als meine, im Gegenteil. Also im Grunde ist es das, wir müssen parteiisch sein. Uns mit ihnen verbünden. Sie mehr lieben, als sie es verdienen. Mehr lieben, als sie es verdienen. Als sie es bei uns verdienen. So, ehrlich gesagt, wir sind ja bei den Sprüchen, ne? Zu diesem Thema, zu diesem ersten Punkt, findet man nicht viel in den Sprüchen. Das hat mich ein bisschen frustriert. Die Sprüche legen ganz viel Wert auf Kindern und jungen Menschen etwas beibringen. Sie lehren, ihr Potenzial entfalten. So das ist auch ein wichtiger Punkt, sage ich gleich auch noch was zu. Aber die Sprüche sagen eigentlich, jedenfalls habe ich nichts gefunden, nicht viel darüber, dass es unsere erste Aufgabe ist, Kinder zu lieben. Das blitzte zwar eben kurz auf, wo dieser Autor da sagt, als ich noch ein kleiner Junge war, zärtlich geliebt von meiner Mutter, aber dann kommt der Vater, der ihm Dinge beigebracht hat. Ne? So, sonst findet man aber da nicht viel. Trotzdem ist mir der Punkt der wichtigste und ich bin heilfroh, dass Jesus das auch so gesehen hat. Es gibt ja nur ganz wenige Begebenheiten, wo Jesus mit Kindern zu tun hat. Aber die eine, die wichtigste, ist eine, wo er sie einfach lieb hat. Und wo er die Erwachsenen ein bisschen zurechtweist, sie sollen sich nicht so wichtig nehmen. Und wo er die Kinder, wo er sich zu ihnen auf den Boden setzt, sie in den Arm nimmt, ihnen Zeit schenkt, Zuwendung und damit Wert. Sein Satz in dieser Begebenheit, wo wo Jesus da mit den Kindern zu tun hat, heißt, lasst die Kinder zu mir kommen. Und dieser Satz steht über dem Eingang der Arche in Berlin. Und darum ist die Tür dieses Pfarrers immer offen. Und dieser Pfarrer sagte, ja, wir haben auch ein sozialpädagogisches Konzept. Aber das Wichtigste ist für uns, wir lieben diese Kinder einfach. Wir schenken ihnen einfach Zeit, Zuwendung, Wertschätzung. Was kannst du ganz konkret tun, um deinen Kindern das zu geben? Was kannst du ganz konkret tun, um Kindern das zu geben? Wertschätzung. Mit ihnen zu verbünden. Das ist eine unglaubliche Investition in die Zukunft dieser Menschen. Und vor allem habe ich gedacht, wir geben den Kindern damit etwas, was direkt von Gott kommt. So ist Gott nämlich. Mit uns, parteiisch. Auf unserer Seite, mit uns verbündet. Immer für uns, egal was wir tun. Und er nennt uns seine Kinder, die er überdimensional liebt. Letztlich also könnte man sagen, wenn wir unsere Kinder nicht genug Wertschätzung entgegenbringen und Liebe und sie nicht als Menschen aufwachsen, die sicher sind, ich bin wertvoll, dann lehren wir sie etwas Falsches über Gott, selbst wenn wir nie von Gott reden. Und andersrum, wenn wir es tun, tun wir etwas beinahe Göttliches. Okay. Das ist der erste Punkt. Es gibt aber ein Problem. Und das benennen die Sprüche auch. In Sprüche 22, Vers 15 steht so schön, Kinder neigen zu Dummheiten. Und das ist das Schwierige, wenn man Kinder lieben will. Mit meinen Worten könnte man sagen, sie sind nicht selten nervtötend. Sie bringen uns manchmal, je nachdem wie sie so drauf sind, an den Rand des Wahnsinns. Sie machen uns fertig. So, und deswegen ist mein zweiter Punkt, Grenzen. Was wir Kindern schenken müssen, mitgeben müssen auf ihren Lebensweg, ist auch eine Achtung vor Grenzen. Jetzt schauen wir nochmal in diesen Film. Um die Szene jetzt zu verstehen, muss man wissen, dass Monsieur Mathieu die Idee hatte, aus seiner Klasse einen Chor zu machen. Und er singt mit diesen Kindern. Das ist sozusagen sein pädagogisches Konzept und auch seine eigene Leidenschaft. Und nur einer dieser Jungs macht nicht mit. Ich meine, es machen noch zwei andere nicht mit, die überhaupt nicht singen können. Der eine ist nur Notenständer. So, aber dieser Junge macht nicht mit, weil er ein bisschen schwierig ist. Obwohl er das Gesicht eines Engels hat, ist er ein bisschen der Schwierige in der Klasse. Jetzt den zweiten Clip.
Artikel 4 unserer Hausordnung. Es ist den Schülern streng verboten, allein in die Klassen zu gehen. Monsieur Rachin würde dich das bis morgen 100-mal schreiben lassen. Noch dazu würde es deiner Mutter mitteilen.
Ist doch egal, ich pfeife von Mutter.
Hast du einen Grund dafür, sag mal?
Ich sag ihn gar nicht.
Halt, ich bin noch nicht fertig, so kommst du mir nicht davon. Hier zahlt man für alles. Frag mal Gewinner. Das Problem, Orange, ist, dass du versuchst, was zu sein, das du nicht bist. Haust einfach ab, spielst den frechen Nümmel, komm vielleicht bei anderen an, aber nicht bei mir. Das Spielchen mache ich nicht mit. Also ab morgen bist du dabei. Du bist verpflichtet zur Teilnahme am Chor und am Musikunterricht, und zwar täglich. Und jetzt geschlafen. Na geh. 3. März. Er ist sich dessen nicht bewusst, doch ich bin mir sicher, seine Stimme ist ein wahres Wunder und verheißt eine selten außergewöhnliche
Karriere. Okay, zu dem Thema Grenzen sagen die Sprüche nun was. Dieser Vers geht nämlich noch weiter in 22,15. Kinder neigen zu Dummheiten, ich sage es mal so sinngemäß, und strenge Erziehung heilt sie davon. Ich lese euch noch einen vor, dann dürft ihr jetzt nicht erschrecken gleich. Wahrscheinlich den meist zitierten Vers der Sprüche zum Thema Erziehung. Und er hat so etwas wie eine traurige Berühmtheit erlangt. Sprüche 13, Vers 24. Wer den Stock schont, hasst seinen Sohn. Wer seinen Sohn liebt, erzieht ihn bei Zeiten. So. Ich habe gedacht, ich sage jetzt mal was dazu. Und wahrscheinlich ist das etwas, womit ich mich ein bisschen, das ist etwas, womit ich mich ein bisschen exponiere und wo ich nicht weiß, ob alle von euch das so gut finden. Für mich persönlich ist körperliche Gewalt im Umgang mit Kindern ein absolutes No-Go. Für mich persönlich in meinem Umgang mit meinen Kindern. Und zwar jede Form von körperlicher Gewalt. Also Grenzen setzen in Form von Schlägen. Und wir reden wahrscheinlich ja von leichten Schlägen. Oder nur die Androhung derselben ist für mich persönlich außerhalb dessen, wozu ich ein Recht habe gegenüber Kindern. Und damit widerspreche ich diesem Bibelvers, das ist mir bewusst. Und ich bin wieder heilfroh, dass Jesus das nicht war, der das gesagt hat. Warum ist das für mich ein Tabu? Und wie gesagt, ich kann verstehen, wenn ihr sagt, das sehe ich ein bisschen anders. Aber ich sage einfach, was ich darüber denke. Warum ist das für mich ein Tabu? Wir alle würden sagen, es ist richtig, Straftäter wegzusperren. Ich schätze, wir alle würden auch aufschreien, wenn die Justiz auf die Idee käme, die Prügelstrafe wieder einzuführen. Wir empfinden in unserer Gesellschaft, das ist in anderen Gesellschaften anders, aber wir empfinden in unserer Gesellschaft, niemand hat das Recht, jemand anderem körperliche Strafen zuzufügen. So, wenn körperliche Strafen ein Tabu sind gegenüber Erwachsenen, warum nehmen wir uns dieses Recht als Eltern gegenüber unseren Kindern? Ein Lehrer darf in diesem Land bei schwierigen Schülern alles Mögliche machen. Er darf ihnen eine 6 geben, er darf sie verweisen, er darf sie die Eltern informieren, den Rausschmiss bewirken, was immer. Aber was er nicht tun darf, ist auch nur die Andeutung von körperlicher Gewalt. Und ich finde das richtig so, obwohl ich mit der Lehrerin verheiratet bin und weiß, dass manchmal man am liebsten, also, okay, und ich jeden Lehrer verstehen kann, der sich manchmal in die Hände gebunden fühlt, aber es ist richtig so. Wir würden sagen, ja, das ist richtig so, niemand hat dieses Recht. Ich glaube, dass der Respekt vor Kindern als vollwertigen Menschen, allerdings eben schwächeren Menschen als wir, uns verbietet, Kinder zu schlagen und darin eine gute Disziplinarmaßnahme zu sehen, auch wenn wir sagen, es ist gerecht oder was gerechtfertigt und so. Okay, das ist meine Meinung da drin. Gegenüber Erwachsenen halten wir diesen Respekt für wichtig. Ich finde, wir müssen ihn auch gegenüber Kindern durchhalten. Ich will, dass meine Töchter einmal sagen können, mein Vater hat mich nie geschlagen. Ich will das auch anmerken, es ist nicht so, dass mir das nicht auch schon passiert wäre. Also jetzt vielleicht nicht ein Schlag, der mein Kind gleich in die Ecke, aber so in dem Moment, wo dich das Kind ärgert und du gibst ihm eins oder irgendwie so, du boxt es ein bisschen oder aber wo etwas passiert, wo das Kind erschrocken ist in dem Moment. Und jedes Mal wusste ich, das war nicht überlegt. Das war im Affekt. Und jedes Mal wusste ich, jetzt muss ich mich für etwas entschuldigen. Das hätte ich nicht tun dürfen. Okay. Es geht bei den Sprüchen im Hintergrund um Grenzen. Ich finde nicht, dass wir sagen können, wir können körperliche Maßnahmen als Grenzen oder als Strafe für Grenzüberschreitungen anwenden. Jetzt versuche ich es mal bei positiv zu sagen, was ich aus den Sprüchen lernen kann. Wenn wir unsere Kinder lieben, uns mit ihnen verbünden, dann gehört auch dazu, dass wir sie lehren, dass es Grenzen gibt. Und dass es Konsequenzen hat, wenn wir die Grenzen überschreiten. Und ich glaube, dass dieser Vers das im Grunde sagen will. Kinder müssen Achtung vor ihren Grenzen lernen. Es gibt noch 2 andere Verse. Immer haben sie auch zu tun mit dieser körperlichen Züchtigung. Aber da hängt das Ganze noch mal ein bisschen höher, so die Auswirkungen davon. Erzieh deine Kinder mit Strenge. Dann kannst du Hoffnung für sie haben. Lass sie nicht in ihr Verderben laufen. Und dann noch ein. Wo ist er denn? Irgendwie finde ich ihn jetzt nicht. Müsste eigentlich 23, 13, ah ja. Erzieh deinen Sohn mit Strenge. Es kommt wieder was sich mir fast der Magen umdreht. Eine Tracht Prügel bringt ihn nicht um. Sag das mal jemandem, der das erlebt hat bei seinen Eltern. Aber wenn du ihm seine Unarten austreibst, wirst du ihm das Leben retten. Worum es mir hier geht, ist diese Brisanz. Du wirst ihm das Leben retten. Also Grenzen setzen als etwas, was für das Kind unheimlich wichtig ist, wenn es an sein Leben das Leben dieses Kindes geht. Also wenn ich mal ausblende, dass man vor 2500 Jahren vielleicht andere Erziehungsmethoden hatte als ich heute, dann kann ich das Gute festhalten, nämlich Grenzen und Disziplinierung geben dem Kind etwas, was es dringend braucht fürs Leben. Etwas, was wir ihm auch geben müssen. Etwas, was wir ihm über das Leben beibringen müssen. Zum Beispiel, dass es richtig und falsch gibt. Dass es ein Verhalten gibt, was Grenzen anderer zum Beispiel über verletzt, und dass man als kleiner Mensch lernen muss, dass das nicht geht. Und dass, wenn ich es tue, es Konsequenzen hat. Ich kann auf dieser Welt nicht tun und lassen, was ich will. Ich muss mich einordnen, auch unterordnen zum Teil. Und manchmal denke ich, es gibt Erwachsene, die haben das nie gelernt, dass das so ist. Durch Grenzen und Konsequenzen bringen wir Kindern bei, letztlich verantwortlich zu leben. Verantwortung zu übernehmen für das, was sie tun, ihr Verhalten zu überdenken, wenn sie merken, ups, das hätte ich nicht tun sollen. So, ich weiß, es ist eine Kunst, das richtige Grenzen zu setzen. Ich werde auch keine Tipps geben, was ihr da machen sollt. Und ich glaube, das ist von Kind zu Kind verschieden. Wenn das Schlimmste ist, was deinem Kind einfällt, sein Zimmer nicht ganz sauber aufzuräumen, dann ist das was anderes, als wenn dein Kind schon mal gerne mit Kumpels irgendwie Nachbarskatze mit Feuerwerkskörpern beschießt oder die Nachbarin selbst oder was immer. Dann sieht das unterschiedlich aus, dass du für Grenzen und auch für Maßnahmen finden musst, um deinem Kind beizubringen, was geht und was nicht geht. Also ich weiß, dass es eine Kunst ist, aber ohne Grenzen werden wir letztlich unseren Kindern nicht helfen, sowas wie Charakter zu formen. Und dann habe ich gedacht, Grenzen haben einen großen Vorteil. Wir können Kindern beibringen, was Vergebung bedeutet, wenn sie Grenzen überschreiten. Denn das werden sie tun. Weiß nicht, wie viele von euch schon Teenager haben, ich noch nicht. Aber wenn sie mal welche sind, dann ahne ich, sie werden Grenzen überschreiten. Und Grenzen erfüllen ihren Zweck nicht nur dann, wenn die Kinder diese Grenzen einhalten. Wir sollten uns nicht täuschen. Wenn Teenager alle Grenzen eingehalten haben, die ihre Eltern ihnen gesagt haben, dann habe ich fast das Gefühl, bei dem, der ist fast nicht in Ordnung, da muss man sich Sorgen machen. Das kann nicht sein. Werden die so unterdrückt? Also deswegen, sie werden Grenzen überschreiten, natürlich. Aber wenn die Grenzen sinnvoll gesetzt waren, dann sind die Chancen groß, dass sie daraus lernen und dass sie zurückkommen. Und dass sie verstehen, warum wir Grenzen gesetzt haben. Und vielleicht werden sie manche unserer Grenzen in ihrem Leben, wenn sie Erwachsene sind, selber nicht mehr umsetzen. Vielleicht wird es Dinge geben, wo sie sagen, da setze ich die Grenze anders. Es gibt Dinge, wo ich die Grenze anders setze als meine Eltern. Und auch das ist was in Ordnung ist. Also, ich glaube, es geht letztlich darum, Kinder zu lehren, Freiheit gibt es in dieser Welt nur innerhalb von Grenzen. Grenzenlosigkeit ist nicht Freiheit. Freiheit kannst du nur leben in einem Rahmen. Weil Freiheit immer Verantwortung mit sich bringt. Für das, was du tust gegenüber anderen. So, und wieder hat das direkt mit Gott zu tun, denn Gott geht so mit uns um. Gott ist ein Gott, der auch Grenzen setzt. Zu unserem Schutz, zum Schutz anderer. Er liebt uns, aber er setzt uns auch Grenzen. Es gibt bei Gott richtig und es gibt falsch. Und es ist nicht alles irgendwie richtig. Es gibt bei Gott Schuld und es gibt Gerechtigkeit. Und Gott hat einen Willen und er ist relativ überzeugt davon, dass dieser Wille gut ist. Und deswegen werden wir an diesem Willen nicht vorbeikommen, ohne Grenzen zu verletzen. Gott geht so mit uns um. Und auch bei Gott finden wir Freiheit nur, wenn wir ihm vertrauen und letztlich ihn regieren lassen. Und sie ihm unterordnen, kann man sagen. Ist das ein Paradox? Freiheit nur innerhalb Grenzen? Denkt mal drüber nach. In Bezug auf Gott und in Bezug auf eure Kinder. Jedenfalls hat in der Erziehung der anti-autoritäre Ansatz mittelgut funktioniert, bis gar nicht. Okay. So, letzter Punkt noch und wieder einen Film, aber Clip davor.
Nimm die Pause und fahr leise. Ich sagte gerade, geht leise raus.
Und für à peu, während der Chor immer besser wird?
Ach, worauf?
Zähle ich meine neuen Schuhe.
Passer
mal dein Rechenheft heraus.
Der dritte Punkt. Monsieur Mathieu sieht in diesen Kindern etwas, was er fördern kann. Er sieht es vor allen Dingen in diesem einen, seine besondere Begabung. Aus diesem Jungen wird später ein großer Dirigent. Im Prinzip fängt der Film damit an, dass ein Dirigent sozusagen sich dann wieder an seine Kindheit erinnert. Monsieur Mathieu versteht es, etwas zu sehen und freizusetzen. Das ist das Dritte, was wir unseren Kindern schenken müssen. Selbstbewusstsein. Am Anfang habe ich gesagt, Selbstwert, jetzt meine ich Selbstbewusstsein, sich seiner Stärken bewusst sein. Das Wissen um das, was mich auszeichnet und was ich kann. Noch zwei Verse aus den Sprüchen dazu. Steht hier nur die Bibelstelle, muss ich selber gucken, was da überhaupt steht. Ja, da steht, die Alten sind stolz auf ihre Enkel und die Kinder auf ihre Väter. Das wünsche ich mir mal, dass Kinder stolz sind auf uns als Väter, als Eltern, weil wir etwas in ihnen entdeckt haben und gefördert haben. Und die Omas und Großeltern sind stolz auf das, was aus ihren Kindern wird, aus ihren Enkeln wird. Und der zweite, 22,6. Bringe einem Kind am Anfang seines Lebens gute Gewohnheiten bei. Da geht es jetzt weniger um Begabung, mehr als Gewohnheiten. Es wird sie auch im Alter nicht vergessen. Du kannst etwas in deinem Kind, in dein Kind reinlegen oder etwas entwickeln, was dein ganzes Leben da sein wird. Ich dachte bei diesem Film und beim Vorbereiten, wir müssten eigentlich vielmehr die Rolle von Lehrern gegenüber unseren Kindern einnehmen. Oder ich sag's mal, ich müsste das mehr. Warum lernen meine Kinder eigentlich so viel von anderen? Ich finde das ja gut, dass das so ist, aber was ist es, was ich ihnen beibringen kann? Und wenn ich Zeit mit ihnen verbringe, nicht einfach nur Monopoly spiele oder was, dann was könnte ich ihnen beibringen? Wäre das nicht großartig, wenn unsere Kinder als Erwachsene von uns gelernt haben, wie man ein Baumhaus baut oder ein Floß oder einen Flitzebogen, der funktioniert, wie man Streit schlichtet, wie man ein Pferd reitet, wie man ein Gericht schreibt, wie man ein Segelboot segelt, wenn einer von euch das kann, wie man ein Mädchen anspricht. Wie man gut kocht, wie man ein Zimmer tapeziert, wie man Reifen wechselt, wie man Bier braut. Alles das, was wichtig ist im Leben. Also ernsthaft, wäre das nicht genial? Unsere Kinder würden irgendwann mit einem gewissen Stolz sagen, das hat mir mein Vater beigebracht. Das hat mir meine Mutter beigebracht. Hast du Zeit dafür? Nimmst du dir Zeit dafür? Und das kann man auch als Onkel oder als großer Freund eines Kindes etwas sehen und ihm etwas beibringen. So, und mehr noch, nicht nur etwas beibringen, sondern ich glaube, es ist unsere Aufgabe, das Besondere in diesen kleinen Menschen zu entdecken und das zu fördern. Indem wir es sehen, indem wir es wertschätzen, indem wir ihm Raum geben, das zu entfalten. Also eine der drei großen Aufgaben von uns Erwachsenen ist Förderer sein. Förderer sein. Und leider laufen ultra viele Menschen herum, Erwachsene, wissen nicht, wofür sie hier sind, was sie können, einfach weil ihr Vater nie an sie geglaubt hat. Das ist ganz komisch, dass irgendwie die Väter eine besondere Rolle spielen scheinen. Also irgendwie ist das, was die Väter über uns dachten, irgendwie immer irgendwie anders wichtig in diesem Bezug als Mütter, empfinde ich so. Ich weiß nicht, warum das so ist. Es ist unsere Aufgabe, stur an unsere Kinder zu glauben und sie zu ermutigen für das, was sie tun. So, sowas kann natürlich in Leistungsdruck ausarten und den meine ich nicht. Also das gibt es auch, dass Eltern ihre Kinder antreiben, dass die Träume erfüllen, die sie selber haben. Das ist mindestens genauso schlimm, wie ihren Kindern gar nichts weiß. Zuzutrauen. Aber ich finde, wir sollten besser darin werden, die Hinweise für Potenziale in unseren Kindern zu sehen und die zu fördern. Also ein kleines Beispiel. Vor kurzem habe ich meiner kleinen Tochter gesagt, sie ist im Kindergarten und sie bastelt da immer alles Mögliche, aber nur aus Papier und Kleber. Und manchmal sind Klorollen noch irgendwie gut. Und sie bastelt Dinge, wo man jetzt ohne Erklärung nicht genau weiß, was das ist, was sie da gebastelt hat. Oder sie malt so Pläne, so Baupläne, könnte man das nennen, also wo der kleine Maulwurf drin wohnt, aber sie malt dann so Häuschen mit allen möglichen Zimmern und Gängen und Treppen und sie, wie so ein kleiner Architekt. Und ich habe mal zu ihr gesagt, du wirst bestimmt später mal irgendwie jemand, der Häuser baut oder Pläne entwickelt. Und dann wollte sie wissen, warum. Ich sage, ja, du machst das im Kindergarten doch dauernd, du bist doch dauernd irgendwie am... Und das habe ich nur so dahin gesagt. Für sie war das was ganz Wichtiges. Hey, das, was ich hier mache, könnte etwas sein, was etwas Besonderes ist und vielleicht werde ich später mal, und davon hat sie Wochen später noch gesprochen. Und ich sage jetzt mal, vielleicht ist sie nicht begabter darin als 10 andere in dem Kindergarten. Aber wir könnten es sehen und es fördern. ohne dass wir daraus den Druck machen, dass uns da Architekt werden muss später. Also das gilt auch für andere Dinge, die wir Eltern nicht so stolz drauf sind. Also vielleicht ist dein Kind irgendwie ziemlich gut in dem, wie es dir was vorspielt. Aber du könntest darin eine Gabe zur Schauspielerei sehen und würdest sie fördern. Oder dir gefällt gar nicht, wie deine Teenager-Tochter irgendwie so oft in die Diskos geht und wie sie so tanzt, dass du denkst, muss das sein und so. Aber du könntest vielleicht im Tanz etwas sehen, was sie kann und du könntest es fördern, freisetzen. Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Was glaubt ihr, was aus einem kleinen Menschen wird, wenn er über Jahre einen großen Menschen an seiner Seite hat, der stur an ihn glaubt? Bernd Siegelkopf, damit höre ich jetzt auf, erzählt von einem Jungen, nein, ich höre noch nicht ganz auf, stimmt nicht, ich habe noch was anderes. Erzählt von einem Jungen, der mit 16 zu ihm kam und der nicht lesen und nicht schreiben konnte. Mit 16. Und irgendwie auch ziemlich ruppig war oder was. Eine Mitarbeiterin hat dann irgendwann angefangen, ihm ab und zu einfach eine Geschichte aus der Bibel vorzulesen. Das ist ein christliches Werk, ne? Und irgendwann sagte der Junge, ich würde es selber gern lesen können. Und dann sagte Bernd Siegelkopf, heute macht der Junge Abitur. Ich konnte es gar nicht so richtig glauben, dass das geht. Ich weiß nicht, ob er heute schon 36 ist, aber es hörte sich nicht so an. Also ein Junge kann nicht lesen und schreiben und ein paar Jahre später macht er Abitur. Ich träume davon, irgendwann zu sehen, was aus unseren Kindern wurde und ein bisschen zu wissen, ich bin auch mit Schuld dran. Ich habe es gesehen. So, und wieder diese ganze Eltern-Kind-Sache ist im Prinzip ein Gleichnis für den Umgang Gottes mit uns. Gott liebt uns auf parteiische, einzigartige, riskante Weise. Ich meine, er wurde einer von uns, um uns nahe zu kommen. Und er hat Schlimmeres erlebt als Monsieur Mathieu, was Menschen mit ihm machten. Er liebt uns. Gott setzt uns Grenzen, er hat einen Willen und er ist recht überzeugt davon, schon gesagt, ne, dass das gut ist, für uns gut ist. Und er lässt uns diese Grenzen überschreiten, wenn wir meinen, dass jenseits mehr Freiheit ist. Aber er wartet auf unsere Umkehr. Und das Dritte, auch da geht Gott genauso mit uns um. Für Gott sind wir Geschöpfe mit Potenzial. Und er sieht das, selbst wenn wir das nicht sehen. Wir sind nicht zufällig hier. Wir sind nicht einfach irgendwie kleine, zwar von Gott geliebte Menschlein, die aber eigentlich ein bisschen überflüssig hier sind und hier rumkrebsen. Sondern ich bin sicher, dass Gott sich wie ein Vater freut, wenn wir entdecken, was für Potenzial in uns ist und es entfalten. Was er in uns reingelegt hat. Und ich glaube, dass das dann ganz viel Sinn in unser Leben bringt. Weil wir so etwas wie unsere Bestimmung finden. Und genau das, wie Gott mit uns umgeht, sollten wir mit Kindern umgehen. Ihnen Selbstwert geben, so wie Gott uns Selbstwert gibt. Ich finde das ist im Prinzip das, was ich bei Gott finde, warum ich an ihn glaube. Er gibt mir Selbstwert. Er setzt mir Grenzen, in denen ich mich sicher fühle. Und die mich auch in Verantwortung nehme. Und er gibt mir Selbstbewusstsein. Dass ich für etwas da bin. Und genau das ist das, was wir Kindern schenken sollten. So, bevor die Kinder gleich reinkommen, und ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Die Kinder werden heute in Kinderabenteuer, und auch die Kindergartengruppe ist das so, und ich glaube auch bei den Teens, die werden einen Brief an euch irgendwie dabei haben, oder einen Zettel, jedenfalls etwas, wo draufsteht, was die heute gemacht haben. das gilt jetzt nur für euch als Eltern, ne? Vielleicht ist es mal eine Möglichkeit, mit euren Kindern Zeit zu verbringen und mal über das zu sprechen, was sie da heute gemacht haben. Über Gott mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Es sind da so kleine Anregungen drauf, was ihr tun könntet, zusammen mit euren Kindern, um etwas umzusetzen, was die Kinder als Thema heute hatten. Das ist nicht dasselbe wie bei uns gewesen. Aber nur, dass ihr euch nicht wundert, wenn gleich die Kinder einen Zettel für euch dabei haben.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.